SWR 2 Zeitgenossen.
Ich sitze dem 99-jährigen Ausnahmejournalisten Georg Stefan Troller gegenüber, Dokumentarfilmer, Autor und selbsternannter Menschenfresser. Er hat an die 2000 Interviews geführt und mehr als 150 Filme realisiert. Geboren wurden sie 1921 in Wien, Herr Troller, als Sohn eines jüdischen Pelzhändlers, mussten mit 16 fliehen, landeten nach Jahren der Flucht in den USA und kamen schon bald als US-Soldat zurück nach Deutschland. Seit gut 70 Jahren leben sie nun in Paris und hier sitzen wir auch, in ihrem Appartement, direkt unterm Dach, im angesagten 7. Arrondissement. Herr Troller, Sie sagten mir am Telefon, als wir das Interview vereinbarten damals, stellen Sie mir keine dummen Fragen, informieren Sie sich gut davor. Aber im selben Atemzug sagten Sie auch, dass Sie natürlich alles beantworten werden, weil man ja nicht unfreundlich sein will. Wie ehrlich sind Sie in Ihren Interviews?
Wenn man es richtig macht, ist Interview Kunst. Und auf diese Art von Interview hofft man halt immer selber.
Dann schauen wir mal, was heute rauskommt. Sie werden im Dezember 100 Jahre alt. Haben die Menschen, hat die Welt irgendetwas in dieser Zeit gelernt?
Das ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Wir leben seit 1945 nach diesen furchtbaren Ereignissen des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust in einer Zeit des Wissens. Und ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt wieder in eine Zeit des Glaubenwollens. Die Leute wollen lieber glauben dürfen als wissen. Sie suchen nach einer Erlösung, sie wissen nicht von was. Sie suchen nach einer Aktion, sie wissen nicht in welche Richtung. Und solche Dinge laufen immer auf Diktatur und Krieg hinaus. Und dieses Gefühl habe ich jetzt, dass da eine Atmosphäre wie die der 30er Jahre, die ich erlebt habe, wieder auf uns zukommt. Demokratie ist langweilig, Faschismus ist aufregend.
Sie haben bei der Beerdigung eines Freundes vom Einmarsch der Nazis in Österreich erfahren. Erinnern Sie sich noch an den Moment und Ihr Gefühl?
Ja, aber nur vage. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, aber ich erinnere mich an das Wort, die Deutschen marschieren ein. Und zwar ohne Widerstand. Das Ganze war eine Promenade. Ein Blumenkorso, wie die Deutschen sagten, sie marschierten ein zum allgemeinen Jubel der Bevölkerung. Dieses Österreich wollte gar nicht unabhängig sein. Es wollte sich dem Diktator in den Rachen werfen. Und es wollte verdammt nochmal diesen Krieg, von dem jeder wusste, dass er auf uns zukam. Ja?
Und Sie waren ja besonders betroffen, denn Sie sind Jude, Ihre Familie ist jüdisch. Und das heißt, wenig später schon durften Sie nicht mehr zur Schule gehen, denn Sie waren ja damals 16 Jahre alt, als das passierte.
Ja, ja, man wurde ausgeschult. Am schwarzen Brett hing ein Anschlag, dass jüdischen Kinder ab heute nicht mehr das Gymnasium besuchen durften, sondern alle wurden dann in ein uraltes Schulgebäude zusammengefasst, das noch mit Gas beleuchtet war, was mich natürlich anmachte. Ja, aber keine Reifeprüfung oder Matura, wie man in Wien sagt, ja, das war alles aus. Bildung war zu Ende. Das Bildungsstreben, das mich ja beherrscht hatte, erwies sich als nebensächlich, das war nicht mehr gefragt. Österreich war, seitdem ich es kannte, antisemitisch eingestellt, ja. Man war nicht gefragt, man war missbilligt, man galt als Außenseiter, ja, als Gefährder der einheimischen Kultur und als solche verdammenswürdig, das hat man mich schon als Kind unauffällig spüren lassen, auf der Straße oder wo immer, in der Schule. Und als Kind fragt man sich, was haben die gegen mich? Und nach wird dir beigebracht, was man gegen dich hat, und das wird von dir verinnerlicht. Du fühlst dich schuldig, weil die anderen dir Schuld zuschieben. Das ist ganz stark heute auch bei Minoritäten überall zu spüren.
Und Ihre Eltern, haben die dagegen gearbeitet bei Ihnen zu Hause? Also haben Sie versucht, Ihnen das Schuldgefühl zu nehmen?
Wir waren ja assimilierte Juden. Vater empfand sich als böhmischer Österreicher und sah eigentlich nichts spezifisch Jüdisches in sich oder seiner Familie. Er hätte wollen, dass wir alle als ganz normale Wiener oder Österreicher aufwachsen, ja. Also einen Kampf dagegen in dem Sinne gab es nicht. Man hoffte nur durchzurutschen.
Sie sind dann am Ende nicht durchgerutscht, sondern mussten fliehen, auch erstmal ohne ihre Eltern und nach einer langen Odyssee der Flucht, die sich über Jahre ja dann gezogen hatte. Sie sind von Wien in die Tschechoslowakei, von dort aus nach Paris und an verschiedenen Stationen in Frankreich gewesen. Haben Sie dann schlussendlich das sogenannte rote Ticket von einem Geschäftsfreund Ihres Vaters vermacht bekommen, das es Ihnen ermöglicht hat, nach Amerika auszureisen?
Dass ich mein Überleben so und so viel Glückszufällen verdanke, hielt ich damals mir als Verdienst an. Ja? Ich war ja so süß und gebildet und poetisch, ein poetischer Jüngling, ja, dass mir das zustand zu überleben. Erst nachher, als ich erfuhr, was mit allen meinen Verwandten passiert war, dann stieg mir auf, mit welchem unverdienten Glück ich da so oft durchgerutscht war.
Warum unverdient?
Wer war ich denn? Was hatte ich denn geleistet? Welche Lebensberechtigung hatte ich überhaupt, ja? Gar nichts. Meine Cousins, tolle, großgewachsene, sportliche, verführerische Burschen im besten Alter. Unvergesslich die Geschichte mit dem Fingerhut. Mein Cousin Lou in Auschwitz hat bei irgendeinem Kartenspiel oder was es da gab, den großen Preis gewonnen. Er trug den in der Tasche, wurde angehalten von einem Capo im Lager, Taschen untersucht. Man hatte nicht das Recht, irgendetwas in der Tasche zu haben. Er fand den Fingerhut und damit war mein Vetter Lou zum Tode verurteilt. Und seine Mutter warf sich zu Füßen des Capo und flehte ihn an, ihren Sohn doch überleben zu lassen. Er sagte, was recht ist, muss recht bleiben oder irgend sowas. Und er wurde umgebracht. Ja, und ich überlebte. Kann man das irgendwie anders bezeichnen als Zufall oder Ironie der Geschichte?
Aber das ist auch der Holocaust-Komplex bei vielen Überlebenden, oder? Der sie auch bis heute gewissermaßen noch im Bann hält.
Nachdem man lebenslang auf diese Art also verurteilt wurde, haben sie das zum Teil, glaube ich, als richtig empfunden, dass man sie umbringt. Das ist ja das Furchtbare.
Das ist
man hat ihnen eingeredet, sie seien nicht lebenswert, wie mir. Aber ich war zu jung und zu dumm, das zu begreifen. Aber so viele andere haben sie gesagt, die Leute haben recht, sie sollen mich bloß umbringen. Furchtbar.
Was mich überrascht hatte, als ich das gelesen habe in Ihrer Autobiografie, ist, dass Sie schreiben, als Sie in New York dann angekommen waren, dass Sie sich nicht erinnern können, sich um das Schicksal der europäischen Judenheit sehr gesorgt zu haben. Dass Sie sogar dachten, dass Sie ganz im Gegensatz zu Ihnen in freier Natur lebten. Buchenwald, Birkenau, war das wirklich so?
Man war jung und blöd. Diese erste amerikanische Zeit war für mich äußerst deprimierend. Ich war ein deutscher Kulturjude. Und das erste Buch, das ich in New York las, war ein Faustkommentar und nicht etwa eine Erklärung der amerikanischen Kultur. Ich fühlte mich todunglücklich in dieser Emigrationszeit. Und in dieser Zeit hat man hauptsächlich an sein eigenes Unglück gedacht und gehofft, in Gottes Namen, die anderen werden schon irgendwie überleben. Das Wort Auschwitz habe ich, glaube ich, zum ersten Mal 1945 gehört.
Als Sie dann als US-Soldat schon in Deutschland waren, sozusagen?
Als amerikanischer Besatzer, ja. Es wurde nicht davon geredet, auch um die Leute nicht unglücklich zu machen. Also in unserer Postille, dem Aufbau, also der Emigrantenzeitung Aufbau, war fast nie vom Holocaust die Rede. Das Wort gab es übrigens gar nicht. Sondern immer nur, wie man sich in Amerika aufbauen kann und zurechtfinden und Geld verdienen und angleichen, assimilieren und so weiter.
Ja, Sie fragten sich auch da immer wieder nach Ihrer Existenzberechtigung.
Dass man keine Lebensberechtigung habe, wurde einem zutiefst eingeimpft schon als Kind und hat lange in mir gewütet als Komplex, als sich nicht in seiner Haut zu Hause fühlen können. Ein schlimmes Gefühl, das über Jahre fortgedauert hatte. in jedem Emigranten.
Wann hat es bei Ihnen aufgehört, Herr Troller?
Ja, mit meinen ersten journalistischen Erfolgen. Die Bestätigung kam von außen, nicht von innen. Man wurde erst zum Teil als normaler Mensch anerkannt. Man war nicht Emigrant, sondern war Journalist. Wow, was wollte man mehr? Und ich habe meine Herkunft verleugnet, habe Geschichten erzählt, von dass ich eigentlich Elsässer wäre und sowas. Bis in die 70er Jahre hinein lief ich unter falscher Flagge.
Weil Sie Angst hatten oder weil Sie...
Ja, weil man wusste, das Publikum zum Teil jedenfalls immer noch sehr antisemitisch eingestellt war. Die alten Nazis lebten ja alle noch. Und dann, weil man in Gottes Namen so sein wollte wie die anderen. Man wollte nicht ewig eine Sonderstellung genießen, die angeblich etwas Besseres wäre, aber im Unterbewusstsein der Leute einen verachtenswert machte.
Sie wurden ja Gefangenenvernehmer, ja. Vernahmen als GI die deutschen Kriegsverbrecher, die Nazis, die sie vertrieben hatten. Viele sagen, diese Arbeit als Gefangenenvernehmer war die Initialzündung für Ihren späteren Beruf als Journalist, als begeisterter Porträtierer und Interviewer. Stimmt es oder haben da andere Dinge hingeführt?
Mein Haupteindruck, abgesehen von dem Triumphgefühl, dass diese Nazis nun in unserer Hand waren, ja, das ist ja toll. Eine Sehnsucht nach Identifizierung mit diesen deutschen Soldaten. Meine Sprache, meine Kultur. Es gab ja auch viel weibliche Soldaten damals, unter den Funkerinnen oder so, ja. Und ich kann mich erinnern, wir hatten eine ganze Gruppe dieser Funkmäuse gefangen genommen, ja. Und es war Weihnachten 44 und die sangen Weihnachtslieder in ihrer Scheune. Und ich stand da vor der Tür und fühlte Heimat. Was soll man dazu sagen? Sie empfand mich als lächerlich, empfand mich andererseits auch als erhaben. Und später dann merkte ich erst, dass diese innere Zerrissenheit sehr kreativ war. Dass das eigentlich mich zum Schreiben oder überhaupt zu jeder künstlerischen Ausdrucksform gebracht hat. Dass das mein Thema war. Ich habe dann natürlich Einakter und so weiter geschrieben in dieser Richtung hin. Aber daraus wurde dann langsam, ja was, in den 50er Jahren meine Rundfunkarbeit, genau wie Sie jetzt. Und alles für ein deutsches Publikum.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich hätte es ja für Frankreich machen können oder für Amerika. Habe es auch angefangen für Amerika und für Kanada auf Englisch. Und langsam entwickelte sich daraus, fast gegen meinen Willen, über den RIAS, der amerikanische Sender in Deutschland, entwickelte sich eine engere Zusammenarbeit mit sämtlichen Sendern in Deutschland. Ihre war damals für Frankreich zuständig. Und deswegen war ich Frankreich-Korrespondent ein, zwei Jahre lang. So fing es halt an. Ich musste denen etwas gebracht haben, wovon ich gar nichts wusste. Und auf einmal war ich anerkannt und bekannt und war deutscher Reporter für ein Deutschland, das ich nicht kannte, wo ich nie gewesen war aus dem Krieg.
Dabei haben Sie auch gesagt, dass Sie Ihren Sprachverlust sozusagen spürten in der Emigration. Also Sie spürten, wie Ihnen die Wörter schwanden. Was haben Sie getan, um Ihren Sprachverlust wettzumachen? Wie haben Sie das wieder aufgebaut?
Vater schenkte mir ein französisches Wörterbuch, damit ich anständig Französisch lerne. Und ich suchte mir die deutschen Worte aus dem französischen Wörterbuch heraus und habe mit denen geübt, Sprachübungen gemacht, ja. Also deutsche Worte mir aufgeschrieben, lange Listen und dann Sätze daraus gebildet und so weiter. Also richtige Krankenübungen, alles unbegreifliche Dinge, die ich jetzt für instinktuell richtig halte.
Machen Sie das immer noch, dass Sie Wortlisten führen?
Ja.
Was sind die letzten 5 Wörter? Erinnern Sie sich?
Da müsste ich jetzt in meinem Notizbuch nachschlagen. Man vergisst Worte, man vergisst ja Namen mit dem Alter. Das ist eigentlich ein Albtraum, dass man sich in seiner Sprache nicht mehr richtig ausdrücken kann. Ich lese Dinge, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe und sage mir, das könnte ich heute nicht mehr. Das ist hart. Es bringt mich zu dem alten Albtraum zurück, den ich schon vergessen glaubte.
Der da wäre?
Meine Sprache zu verlieren. Alles reißt alte Wunden auf, die lang verheilt waren. Nur sagt man sich, was soll's, ich lebe ohnehin nicht mehr so lange, also ist es schon wurscht.
Weil Sprache ist für Sie auch Heimat, richtig?
Sprache ist die einzige Heimat. Ich wurde vor 2 Wochen von einem österreichischen Parlamentarier angerufen, der mich fragte, ob ich bereit wäre, wieder die österreichische Nationalität zu übernehmen. Mein Wunschtraum über Jahrzehnte hinweg. Aber was soll mir das jetzt? Ich habe gesagt, es tut mir leid, aber ich kümmere mich nicht mehr um solche Dinge. Aber dass die Heimat mich ruft und sagt, wir wollen dich wiederhaben, das war doch meine Besessenheit über Jahre. Sie rief nur nie. Und nun ruft sie, wenn ich 100 bin. Also wenn das nicht Ironie ist.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Dokumentarfilmer und Autor Georg Stefan Troller. Herr Troller, Sie haben ja gesagt, gerade die österreichische Staatsbürgerschaft immer etwas war, von der Sie geträumt haben, so wie auch überhaupt Ihre Heimat Wien immer wieder etwas war, das in Ihnen ein Sehnsuchts- und Heimwehgefühl hervorgerufen hat. Und Sie waren ja das erste Mal nach 7 Jahren dann wieder in Österreich damals, in Wien, also 7 Jahre nach Ihrer Flucht, 7 Jahre nach der Pogromnacht, kehrten Sie zum ersten Mal zurück. Sind Ihre Gefühle da nicht Achterbahn gefahren, als Sie dann da waren?
Wow, das ist ein Gefühl, das man wahrscheinlich überhaupt niemandem begreiflich machen kann. Ein Land wiederzusehen, in dem man seine Kindheit verlebt hat, in dem man jedes Haus kennt, jede Straße, jeden Park und so weiter. Und das wiederzufinden wie im Traum, wie wenn man einen lang vermissten Menschen wiederfindet, ja. Es lässt sich eigentlich nicht erklären. Aber dieses Gefühl war ja ganz stark. Aber das faktische Österreich, das ich nachher wiederfand, ja, das ich als erstes Opfer von Hitler gerierte, wir haben ja nichts getan, ja, wir haben ja nur erlitten, das war fast unerträglich.
Das ist etwas, was mich als junger Mensch, der in dieser Zeit nicht gelebt hat, schockiert. Sowohl die Österreicher wie auch die Deutschen nicht wahrhaben wollten.
Ja. Das war mein Haupteindruck. Ich war ja Besatzer in München 1 Jahr lang, ja. Das ganz allgemeine Gefühl, aus das haben wir nicht gewusst, wurde das haben wir nicht verdient. Und da gab es die Aufrechnung, ja, als Sünden der Alliierten, die Bombardierung von Dresden oder nachher die Atombombe, ja. Und das wiegt ja dann den ganzen Hitler auf. Aber was sollte man dazu sagen?
Hat sie das verletzt?
Naja, das war ja nun schließlich das Land und die Gesellschaft, für die ich meine Sachen machte. Ich weiß noch, dass ich einmal, oh Gott, irgendwo am Land, ich weiß nicht mehr wo, eine Frau interviewen sollte. Das war schon für Filme. Und sie sagte, sie denkt nicht daran, fürs deutsche Fernsehen etwas zu sagen. Sie war in Ravensbrück. Und auf einmal, ja, wer war ich? Ich versuchte eine Frau, die in Ravensbrück gewesen war, zu interviewen fürs deutsche Fernsehen? Das ist doch ein Wahnsinn. Ich bin an der falschen Stelle. Und der Kameramann, der mit mir drehte, war Kameramann im Sonderzug Göring gewesen. Nachher fand ich dann natürlich auch Teams, mit denen ich vertrauen konnte, und wie den Karl-Franz Hutter, mit dem ich 30 Jahre gearbeitet habe, ja, als Kameramann. Das war dann natürlich wunderbar. Alte Antinazis. Aber ja, man ist dauernd in einem Zwischenreich und der Emigrant ist immer in einem Zwischenreich.
Also fühlen Sie sich immer noch in einem Zwischenreich?
Mit dem Alter kommt eine gewisse Wurstigkeit und man sieht es aus einer gewissen Distanz mit Ironie. Aber natürlich bin ich tatsächlich in einer Art Zwischenreich und bekomme auch in Gottes Namen Briefe, auf denen steht, dieses, naja, die üblichen Dinge.
Was sind die üblichen Dinge?
Es hat den Holocaust nie gegeben. Sie erfinden das. Juden sind an allem schuld. Es ist die typische jüdische Weltverschwörung, der man angehört und so weiter.
Die Briefe bekommen Sie heute noch. Warum? Wer schreibt Ihnen sowas?
Aus der Schweiz. Ja, ja, diese Leute gibt es noch. Ich glaube, in Deutschland wie in Frankreich 20-30%.
Sie schreiben, dass Sie im Mai 1945 in Dachau waren, im Konzentrationslager. Sie mussten dahin. Also das war kein freiwilliger Besuch, sondern einer mit der Army. Und Sie schreiben über diesen vermeintlichen Besuch im KZ Dachau genau eine Seite in Ihrer Autobiografie. Warum ist es bei Ihnen so kurz gehalten?
Ja, Kinder, ich war schon sehr erschüttert. In Auschwitz habe ich mitten im Dreh angefangen zu heulen. In Dachau lagen ja noch zu Hunderten die Toten herum. Und die ganze Zeit dachte ich mir, um ein ganz kleines bisschen Glück und ich würde da hier liegen. Das hätte alles ganz ohne jedes Hindernis passieren können.
War es zu schmerzhaft, darüber zu schreiben?
Naja, man findet ja nie die richtigen Worte für sowas. Es gibt ja keine Worte für so etwas. Aber dass man eigentlich zum ersten Mal konfrontiert war damit, man hatte ja doch immer gehofft, die Verwandten würden irgendwo auftauchen, aufkreuzen bei irgendeiner Hilfsstelle.
Und viele von ihren Verwandten sind eben nicht mehr aufgekreuzt. 23, glaube ich, sind umgebracht worden.
Ja. Und dann in Auschwitz sagte mir jemand, die haben ja komplette Listen. Die können hier herausfinden, was mit ihren Verwandten passiert ist. Und ich wendete mich an diese polnische Verwaltung da und die sagten, ja, jetzt ist 2:50, um 3 wird bei uns Schluss gemacht. Aber das macht nichts, wir brauchen ohnehin nur 10 Minuten. Und in 10 Minuten haben sie die ganze Liste meiner Verwandten auf Papier da gehabt. Mit Einlieferungsdatum, Todesdatum und allem. 19 oder so habe ich da gefunden, die ganzen Trollers. Und wie leicht hätte man unter denen sein können.
Stattdessen haben Sie überlebt und haben sich ein Leben aufbauen können, was bemerkenswert ist. Sie sind 1949 dann schlussendlich nach Paris gezogen, was Sie schon auf Ihrer Flucht kennengelernt hatten, eben diese Stadt, zu der Sie aber eigentlich niemals eine Beziehung aufbauen konnten, haben Sie geschrieben. Sie haben gesagt, die Stadt wollte nicht von mir geliebt und ausgefüllt werden. Warum sind Sie jetzt noch hier? Es sind 80 Jahre später.
Ja, so... Meine Beziehungen zu Paris sind sehr kompliziert. Keine Heimat, daran habe ich nie gedacht. Aber diese Stadt Paris entspricht in vielem meinem chaotischen Unbewussten. Ich fühle mich hier betroffen, zugehörig. Und Paris war über Jahre, Jahrzehnte hinweg eine dauernde Aufregung. Immer wieder Neues zu entdecken, immer wieder Neues zu beschreiben. Also Paris war ein unerschöpfliches Thema. Ich habe 10 Jahre dieses Pariser Journal gemacht, aber nachher noch ein 1000 Bücher über Paris geschrieben. Ja.
Und das Pariser Journal war ja ein Fernsehformat, was alle 4 Wochen kam, im deutschen Fernsehen eine Dreiviertelstunde und was den Deutschen sozusagen ihr Sehnsuchtsland und ihre Sehnsuchtsstadt Paris näher brachte. Und das waren eben Sie, der es Ihnen näher brachte und Sie hatten einen unglaublichen Erfolg. 50% schauten Ihre Sendung. Sie hatten davor ja schon sehr viel Erfolg gehabt. Sie waren Rundfunkreporter, 10 Jahre sind da mit schweren Rundfunkgeräten sozusagen rumgelaufen, haben ihre Hörfunkreportagen gemacht mit Magnetophonen und später mit einem etwas leichteren Tonbandgerät. Das hatte dann nur noch 23 Kilogramm gewogen. Und dann waren Sie eben auf einmal Fernsehreporter. Wie war das für Sie? Das muss ja wahnsinnig aufregend gewesen sein, auch diese ganze Zeit.
Ja, mein Traum. Das, was mich bei der Rundfunkreportage gestört hat, war, dass ich das Bild evozieren musste mit Worten. Ja, ging auch, konnte ich als alter Dichter. Aber auf einmal war da Bild. Und es war eine Verbindung zwischen allen Dingen, von denen ich ein bisschen was verstand. Fotografie, Rundfunk, Musik, Theaterwissenschaft, Literatur. Alle diese Dinge verbanden sich zur gefilmten Dokumentarreportage. Daraus etwas zu machen, was anders war, als was bisher gemacht wurde, war eine Erlösung. Eine Erlösung von bisherigen Beschränktheiten, ja. Ich empfand zum ersten Mal, ich mache das, wofür ich da bin. Ja.
Das heißt, Sie waren im Himmel?
Naja, ich war im Himmel. Ich konnte genau das machen, wozu ich ausgesehen war. Und die Leute mochten es. Die Sender weniger.
Sie sind oft angeeckt mit Ihren innovativen Ideen. In den 50er Jahren galt ja noch Objektivität und das fanden Sie gar nicht so gut, die Objektivität.
Chefkameramann vom WDR zitierte mich auf sein Zimmer und sagte wörtlich, so nicht, Herr Troller. Und es war genau mein Stil, den er da missbilligte und den ich nachher durchsetzte. Da war die Zeit des Living Cinema in Amerika oder Cinema Vérité in Frankreich. Die missbilligte jede Art von Text. Es durfte ja nur ganz still geheim beobachtet werden. Das Leben bestand nur aus Beobachtung, ja. Und bei mir war es genau das Gegenteil. Ich setzte Sprache ein, im Interview oder im beschreibenden Text oder so, ja. Und diese Sprache war bis ins Kleinste ausgeknobelt, mit der Stoppe in der Hand, ja. Ein Dreisilber statt ein Viersilber musste gefunden werden, damit der Text nicht diese halbe Sekunde überhing ins Bild, ja. Alle diese Dinge waren für mich traumhaft.
Und deswegen haben Sie da auch ganz schön viel Energie reingesteckt, denn man muss sich vorstellen, Sie haben dieses Pariser Journal 9 Jahre lang fast im Alleingang gestemmt. Also Sie hatten alle 4 Wochen eine 45-minütige Sendung zu stemmen, hatten nur einen Kameramann, eine Cutterin und einen Assistenten. Das ist eine permanente journalistische Herausforderung. Worauf haben Sie in all dieser Zeit dafür verzichtet, Herr Troller?
Also ich muss Ihnen sagen, ich rede nicht so gern über das Pariser Journal, weil ich das für Anfängerarbeit halte.
Ihre Ansprüche an sich sind höher?
In der Serie Personenbeschreibung habe ich dann 1,5 Dutzend wirklich gute Filme gemacht, unter 70, die ich gedreht habe. Und darauf bin ich stolz. Da kann ich mir sagen, da habe ich wirklich etwas verwirklicht. Aber das Pariser Journal war zum großen Teil Schmus und Schmäh. Ich halte das nicht für großartig, was ich damals gemacht habe.
Na gut, wenn Sie wollen, dann kommen wir auch einfach ganz bald auf Ihre Personenbeschreibung zu sprechen. Eine Frage habe ich aber davor noch. Und zwar am Ende Ihrer Zeit als Regisseur und Autor des Pariser Journals, das Sie ja dann 72 abgegeben haben, haben Sie sehr viele Schlaftabletten genommen. Das schreiben Sie zumindest in Ihrer Autobiografie. Und Sie haben sogar versucht, sich damit umzubringen. Wuchs Ihnen damals alles über den Kopf oder woher kam diese Handlung, wenn Sie doch eigentlich genau das gefunden hatten, was Sie immer machen wollten?
Nein, das hat sich erst herausgestellt, ja. Aber ich konnte auch zum ersten Mal mir das Team aussuchen, mit dem ich arbeiten wollte. Das war damals im ZDF möglich. Und es war ein Traumteam, ja, Kameramann, Cutterin, genau nach meinem Geschmack. Und wir machten zusammen das, was nachher diese Personenbeschreibung wurde, eine künstlerische Auslegung der Wirklichkeit. Ja, nie habe ich mir einreden lassen, Film ist eine Bearbeitung der Wirklichkeit. Wenn du etwas von Kameraarbeit verstehst und einen Kameramann hast, der dich versteht, kannst du die erstaunlichsten Dinge machen. Ich kann mich erinnern, ich habe schon ganz früh, oder war das noch Pariser Journal, einen Typen, mit dem wir drehten, auf dem Balkon seines Hauses heruntergucken lassen, ihn dann im Hof aufgebaut, hinaufguckend und das aneinander geschnitten. Was ergab das? Ein Mensch, der sich selber sieht. Das gab philosophische Auslegungsmöglichkeiten, ja.
Kierkegaard fällt mir da jetzt
zum Beispiel
direkt
ja,
ein.
Ja, so ist es. Und solche Dinge fielen einem laufend ein beim Dreh. Dann auf einmal hatte ich diese Befriedigung, dass das, was ich als Junge unerlaubterweise gesehen hatte, der junge Dichter, der durfte ich werden. Obwohl ich das nie laut sagen durfte, denn in den Sendern war man ja überzeugt davon, dass Dokumentarfilm eine soziologische Aufgabe hätte, ja. Eine statistische oder was immer. Aber jedenfalls nicht das, was ich daraus gemacht habe.
Eine literarische, künstlerische.
Ja.
Zu diesem Zeitpunkt, als Sie Ihre neue Arbeit anfingen beim ZDF, haben Sie auch Ihre zweite Ehefrau Kirsten kennengelernt. Und Sie hatten davor ja schon mal eine Frau gehabt und ich glaube auch schon eine Tochter. Ich habe mich gefragt, warum Sie überhaupt geheiratet haben, Herr Troller. Weil in Ihrem Buch schreiben Sie sehr viel darüber, dass Sie generell Frauen sehr geliebt haben, also dass Sie ein Frauenliebhaber waren.
Ich glaube, die Frauen haben es gewollt.
Von Ihnen geheiratet zu werden?
Ich war Frauen gegenüber immer der Schwächere.
Inwiefern?
Frauen sind ohnehin die Stärkeren. Muss mit meiner Kindheit zu tun haben. Ich empfand mich als das Kind dieser Frauen.
Als Kind Ihrer beiden Ehefrauen?
Jedenfalls nicht als überlegen oder in irgendeiner Beziehung stärker oder so. Also ich empfand Frauen immer als Wunderwesen, ja, die die Liebe für sich gepachtet und erforscht hatten, zuständig für Liebe. Und wer war ich dagegen, ja? Empfand mich als beglückt, dass die Frauen mich wollten. Insofern, als die Frauen aus der Liebe heraus lebten, waren sie mir überlegen.
Weil sie kontrollierter waren?
Ich war ja nur ein Intellektueller.
Aber sie haben sich immer nach der Liebe gesehnt.
Ja, aber, oh Gott, das ist ja alles sehr kompliziert. Frauen als Göttinnen und wir als Nachläufer oder sowas, ja. So muss ich das gesehen haben.
Da ist es aber ja passend, dass Sie dann zwei Töchter bekommen haben in Ihrem Leben. Also noch mehr Frauen, die Sie sozusagen
noch mehr Frauen, ja.
Umgeben.
Das freut mich, das ist sehr gut, denn ich hätte nicht gewusst, was ich mit Jungen anfangen soll. Ich bin ja kein Beispiel für irgendjemanden, ja. Ich weiß ja nicht, wie ich einem jungen Mann begreiflich machen soll, wie man ein Mann wird, keine Ahnung, ja. Aber mit Frauen konnte ich gut, ob sie nur meine Frauen oder meine Töchter sind.
Waren Sie ein guter Vater?
Nicht so gut, wie ich hätte sein wollen. Aber meine jüngere Tochter ist sehr zufrieden mit mir. Die ältere hat mir, glaube ich, nie die Scheidung von ihrer Mutter verziehen. Ein solcher Schock für sie.
Wie alt war Ihre Tochter damals?
12 oder 10 oder 12 oder so. Naja, das alles liegt so weit zurück. Und jetzt treffe ich diese alte Frau im Altenheim, die mich gerade noch erkennt. Und das war die Frau, derentwegen ich versucht habe, Selbstmord zu begehen.
Warum?
Eifersucht.
Ist sie Ihnen fremdgegangen oder hatten Sie Angst?
Sie war Journalistin, sie hat sich mit anderen jungen Männern zusammengetan, um zu arbeiten und so. Und ich sah mich hintergangen. War vielleicht gar nicht, ja.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Autor und Dokumentarfilmer Georg Stephan Troller. Als ich den Film, besser gesagt Ihre Personenbeschreibung über Ron Kovic gesehen habe, den querschnittsgelähmten Kriegsveteran aus dem Vietnamkrieg, da musste ich in einigen Dingen an Sie denken und hatte das Gefühl, ich erkenne Sie wieder. Zum Beispiel fragen Sie ja Ron Kovic am Ende, ob Ihnen das Buch, was er geschrieben hat über sein Schicksal, ob das ihn befreit hätte. Und er sagt ja. Und ich habe gedacht, vielleicht war das bei Ihnen auch so.
Ob man sich tatsächlich durch ein Buch von seinen Komplexen befreit, weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Aber durch die ganze Filmerei über Jahrzehnte hinweg, ja.
Also Ihre Filmerei. Sie haben sich also durch die Arbeit und die Auseinandersetzung mit vielen verschiedenen Menschen von ihrer Vergangenheit befreit.
Ich nenne es Selbstheilung über andere. Ja, indem ich mich mit Hunderten von anderen Schicksalen sympathisierend, mich identifizierend befasst habe, habe ich meine eigenen Wehwehchen noch ein bisschen vergessen können, ja. Und nicht mehr so ernst nehmen wie vorher. Und dass man sich nur selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf herausziehen kann, das habe ich auch gelernt.
Über Ihre Arbeit als Journalist?
Das war ein Teil der Selbstrettung. Ja, ja. Da die Leute mich immer fragen, meine Neugier und so weiter, ja. Letztlich ging es nur darum, dass ich für mich selber Lebensberechtigung suchte.
Sie haben ja Leute wie Edith Piaf oder den Regisseur Orson Welles interviewt, den Boxer Muhammad Ali oder auch die Schauspielerin Romy Schneider. Haben Sie diese Leute überhaupt interessiert, oder?
Mich haben sie alle interessiert. Aber natürlich. Das bisschen, das ich an Menschenkenntnis mir erwerben durfte, habe ich ja eben über mein Interesse an diesen Leuten gefunden. Und dass die Machart des Dokumentarfilms es mir erlaubt hat, die intimsten Fragen zu stellen, die man sonst nie wagen würde zu stellen, ja, so wie die Fragen, die Sie mir eben gestellt haben, medial, das ist doch ein solches Glück, eine solche Chance für mich, der ja irgendwie menschenscheu ist, menschenabweisend ist und so, ja. Ich gehe ja nie auf Menschen zu.
Noch aber, immer nicht.
Nein, aber im Beruf musste man.
Sie haben bei Ihren circa 2000 Interviews, die Sie geführt haben in Ihrem Leben als Journalist und Filmemacher, sehr, sehr wenige Politiker interviewt. Weil Sie eine Rolle spielen?
Alle Politiker lügen, müssen lügen. Noch die ehrlichsten von Ihnen müssen sich verstellen, sonst kommen Sie ja nicht durch. Aber das ist ja völlig uninteressant. Wir haben ja auch mit der Loki Schmidt gedreht und der Helmut war dabei. War lustig, ein Interview, während die beiden Schach spielten miteinander. Und ich in die Pausen die Fragen gestellt. Aber selbst die Loki, die ein Schatz war, habe ich fertig gemacht.
Warum?
War die Situation, wir gingen zusammen in die Schule, wo sie Schullehrerin gewesen war. Und da war eine Ausstellung über alle ehemaligen Schüler, die emigriert sind oder umgebracht worden, ja. War erschütternd, diese ganzen Kinderbilder da an den Wänden der Schule. Und ich ging mit Loki dahin und ich sagte, ihr Mann ist ja nachher Hauptmann gewesen in der deutschen Wehrmacht, ja. Ja, sagte sie, so war das eben. Davon können Sie nichts verstehen, Sie waren ja nicht da. Das hat mich geärgert, ja. Und da sagte ich, ja, man musste natürlich in der Wehrmacht dienen, aber man musste nicht Hauptmann werden, ja. Ah, da wurde sie sauer. Hat mir aber nachher verziehen. Wir haben uns versöhnt. Aber das war eine gute, richtige Frage. Stimmt ja. Millionen Deutsche sagten ja, man musste ja. Ja, aber man musste nicht Hauptmann werden. Man konnte sich doch verdrücken. Man konnte einfach ein Soldat bleiben. Ja, man musste nicht in die Offiziersschule gehen. Und so wie ich jetzt vernehme, war er als junger Mann doch ein Nazi gewesen, der Helmut Schmidt. Ja, habe ich es eben gelesen. Also so ist es auch wieder nicht. Aber ja, die Verlockung ist halt sehr groß, die eine Frage zu stellen, vor der die Leute Angst haben. Ja, sie stellen sie auch.
Sie haben vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Herr Troller, das heißt Liebe, Lust und Abenteuer. Und in einem Interview, erinnere ich mich, gelesen zu haben, sagten Sie, das ist alles, worauf es Ihnen im Leben ankam. Was ist Liebe, Lust und Abenteuer für Sie?
Ja, was soll es denn sein? Das ist das Um und Auf unseres Lebens. Was wollen wir denn sonst? Abenteuer nicht unbedingt mit Frauen, aber Abenteuer erleben, ja? Lust empfinden, Liebe empfangen dürfen. Sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Auch schreiben und Filme machen ist Abenteuer. Ich habe das noch nie nicht als Abenteuer empfunden. Deswegen war ich immer so nervös und aggressiv.
Aggressiv?
Während dem Dreh, ja, berüchtigt. Ja, ja. Ich war immer überzeugt, wir hauen daneben, es wird nichts. Ja.
Auch nach 100 gelungenen Filmen?
Ja, ja.
Sie sind sehr selbstkritisch.
Immer den Kameramann fertig gemacht.
Und er ist bei Ihnen geblieben?
Ja, ja. Ich war immer überzeugt, es bringt nichts. Er hat einen Spruch drauf, wenn ich sagte, da... Dreh mir den Mann, der da jetzt rankommt, ja. Nous avons, vous avez, nous avons weg. Das macht mich rasend, rasend.
Der hat ihn zu langsam gezogen, die Schärfe.
Ja, ja, Sie müssen den kennenlernen. Ich habe heute mit ihm telefoniert.
Sie sagten mal, abgesehen jetzt von Ihrer Aggressivität, die Sie gerade angesprochen haben bei den Drehs, Ihr größter Fehler sei Ihre Impulsivität, mit der Sie Menschen so gut verletzen können, ohne das zu wollen. Wen bereuen Sie in Ihrem Leben verletzt zu haben, Herr Troller?
Ja, ja, ich bin sehr jähzornig. Ja, doch. Mir unbegreiflich heute einige der Dinge, die ich gesagt habe. Furchtbar.
An was denken Sie da?
Ja, nee, aber darüber will ich nicht. Das muss nicht beredet werden.
Müssen wir nicht. Aber ist es dann so ein Moment, den Sie gerne rückgängig machen würden in Ihrem Leben? Ja?
Aber sicher. Und worauf gehen die zurück? Auf eine fundamentale Unsicherheit sich selbst gegenüber, nicht wahr?
Sie haben ja mehr als 2000 Interviews geführt, Herr Troller, haben selbst inzwischen unzählige gegeben. Halten Sie nach all den Offenbarungen, die Sie im Laufe dieser Zeit gemacht haben, noch etwas zurück? Weil jetzt wäre der Zeitpunkt, um es zu sagen, zum Beispiel.
Ja, alles. Der Mensch ist zu 99% undurchdringlicher Dschungel. Man weiß nie, warum der so ist. Man hat mir immer blöde Sachen gesagt, wie ich hätte Leute aufgeschlüsselt. Das ist ja alles gar nicht so. Man kann ja gerade ein bisschen an die Haut sich vortasten. Aber mehr versteht man nicht vom anderen Menschen.
Der Mensch bleibt, egal wie gut man ihn kennt, immer ein Mysterium. Und man ist froh, wenn man sich selbst am Ende versteht, nicht?
Ja, obwohl dieses Selbstverständnis am Ende nicht mehr zur Hauptsache wird.
Was wird zur Hauptsache?
Mit anderen für andere leben, das Leben lieben, die anderen lieben können, in Frieden mit der Welt leben und solche Dinge. Ist doch viel wichtiger, als deine eigenen Komplexe zu erkennen.
Was ist Liebe für Sie?
Glauben Sie, dass es dafür eine Definition gibt? Da kommen so viele Dinge zusammen. Aber in vielem ist es das Komplementär, Masche zu dir selber zu finden. Das, was dir abgeht, im anderen zu finden oder im anderen zu imaginieren, um sich zu vervollständigen. Das ist irgendwie der Urgrund des Sich-Verliebens, glaube ich. Aber man liebt ja auch seine Kinder, man liebt ja auch andere Menschen und andere Männer und so weiter. Naja, hat schon was damit zu tun, dass man sich verstanden fühlen will, dass man vom anderen erwartet, dass er intuitiv weiß, wer du bist.
Ein Zuhause sein.
Ja.
Im Herzen eines anderen.
Ja, ja, stimmt.
Sie sind ja jetzt 99 Jahre alt, werden im Dezember 100. Wie geht es Ihnen mit Ihrem Alter und Ihrem Körper?
Ich habe mich über Woody Allen lustig gemacht, weil er mir sagte, er hat einen Arzt für jeden Körperteil. Und jetzt habe ich einen Arzt für jeden Körperteil. Trotzdem, man wird mehr und mehr zu seinem Körper, wo man geglaubt hat, man ist nur Geist. Ja.
Das ist für Sie bestimmt eine etwas schmerzhafte Erfahrung, wo Sie ja so ein geistiger, intellektueller Mensch sind.
Ja, ja, das ist eine Enttäuschung.
Können Sie denn morgens noch Ihre Zeitungen selbst kaufen gehen am Kiosk?
Ich mache jeden Morgen 500 Schritte in der Wohnung. Das sind meine gesamten Turnübungen. Aber trotzdem, mein armer Vater litt unter viel mehr Schmerzen. Meine Ex-Frau hat überall Schmerzen, ja. Also ich kann mich im Moment gar nicht beklagen. Wieder mal Glück gehabt, ja. Warum?
Wenn es sowas geben würde wie den Seelenzweck, was wäre Ihrer, Herr Troller?
Ich habe keine Ahnung. So viel von den Dingen, an die man immer geglaubt hat, beginnt man nachher in Zweifel zu ziehen.
Mit dem Alter?
Ja, ja. Man wird skeptischer, man wird realistischer, ohne weiser zu werden. Das ist die große Enttäuschung. Ich dachte immer, ich würde mit dem Alter weise werden. Ist aber nicht passiert. Nee. Abgebrühter, zynischer, aber auch irgendwo naiver kann man werden mit dem Alter. Dankbarer und sich abfinden mit sich selber, wie man nun einmal ist, das ist überhaupt die Hauptsache. Und damit konnte ich nie zu Rande kommen. Und das kann ich jetzt so halbwegs, ja.
Haben Sie Angst vorm Sterben?
Ach, das ist so eine Frage, die man nicht beantworten kann. Ich habe natürlich Angst vor Krankheit und vor Schmerzen und so weiter. Aber vor nicht mehr da sein, eigentlich nicht. Aber das kann ja auch noch kommen, ja. Das ist ja ein Urinstinkt, dass man Angst hat zu verlöschen.
Was bedeutet Zeit für Sie?
Ach, darüber kann ich gar nichts sagen. Erstaunlich, wie schnell sie vergeht jetzt, ja. Kaum hat man sich hingesetzt, um die Zeitung zu lesen, schon ist der Tag vorüber. Ja, ja, ich habe nie genug Zeit, habe so viele Dinge noch zu erledigen und komme nicht dazu oder bin zu faul oder, naja, schlafe ja morgen ein nach dem Frühstück. Wo hat es das je gegeben, ja? Auf einmal, ich setze mich da aufs Sofa, Kater kommt, bin weggesackt, ja. Aber ich bin dankbar dafür, dass man interviewt wird, dass man gefilmt wird, dass Leute über einen schreiben, dass man nicht vergessen ist. Denn wie viele meiner Kollegen, die mal große Korrespondenten waren und so weiter, ja, wer kennt ihre Namen noch? Ja, das ist ja das Furchtbare. Und irgendwie kommt dann jemand auf mich zu auf der Straße und sagt, Verzeihung, sind Sie nicht der Troller? Und ich sage, ja. Oh, ich dachte, Sie sind schon lange tot. Tatsächlich, in Berlin. Schön sowas.
Vielen Dank, Herr Troller, für Ihre Zeit und das Gespräch.
Danke Ihnen.